Zukunft elektrisch. Der Hager-Podcast.
Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch, der Podcast fürs Elektrohandwerk. Wie ihr wisst, sprechen wir hier über Trends und Themen in und aus der Elektrobranche und haben da ganz klar den Anspruch, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Und wir, das bin einmal ich, Katharina, und mein Kollege Max.
Hi, auch von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir ein Thema dabei, das alle betrifft, die auf der Baustelle gerne auch mal Verantwortung übernehmen wollen und dürfen und dementsprechend auch ein Thema, das auch gerne mal in Vergessenheit gerät, weil es durch Routine und ich sage jetzt mal durch Erfahrungen auch nicht immer wieder betrachtet wird. Das Thema heute ist Leitungsdimensionierung oder Kabeldimensionierung und dafür haben wir auch heute natürlich wieder einen Gast eingeladen, einen Spezialisten in dem Thema. Das ist nämlich der Markus.
Hallo Markus.
Ja, ich grüße euch auch. Vielen Dank, heute hier zu sein. Ich freue mich.
Sehr schön. Für viele ist er ja schon ein bekanntes Gesicht. Er ist ja auch das Gesicht eigentlich von unserem Angebot von Evolution. Also alles, was wir für die Auszubildenden, für die Meisterschüler machen, als Webinare. Auch bei unserer neuen Türkommunikation Intercom ist er der Referent, also vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Und wo kommen wir gerade her? Auch dort könntet ihr ihn gesehen haben.
Ja, mir tun die Füße noch weh ein bisschen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nämlich eine Menge los bei uns auf dem Stand der Werkstattstraße auf der LTEC in Nürnberg. Und manche wissen es ja, dass Katharina und ich da auch für die Werkstattstraße zuständig sind von Hager und Markus da auch oft mit dabei ist am Stand und uns unterstützt.
Ja, es war richtig cool. Die letzten 3 Tage hat wieder eine Menge Spaß gemacht.
Ja, dann haben wir uns gedacht, wir nehmen die gute Stimmung mit und setzen uns heute mal zusammen und sprechen über eins der Themen, die wir auch schon als Webinar behandelt haben und auch das Angebot weiterhin geben. Wir wollen eben, wie Max schon gesagt hat, heute über Kabel- und Leitungsdimensionierung sprechen. Und dass das Thema gut ankommt, das merken wir an den Zahlen, aber es ist halt auch ein komplexes Thema.
Sehr komplex und das wollen wir natürlich heute auch ein bisschen einfacher machen.
Ja genau, heute soll es so ein bisschen um diese Königsdisziplin gehen, wie man so schön sagt, im Elektrohandwerk, die VDE 0298 Teil 4. Und da geht es tatsächlich um die richtige Leitungsauswahl und halt alles, was dazugehört. Das Thema Norm ist ja eine wichtige Sache und wir sprechen über Temperaturen, über Spannungsfall und last but not least auch über das Thema Oberschwingung. Da steckt deutlich mehr drin, als man so auf den ersten Blick auch denkt.
Bevor wir jetzt aber tief einsteigen, hätte ich mal da noch eine Frage. Und zwar, wieso ist das Thema für Meisterschüler, Technikerschüler, aber auch Studenten wichtig? Weil die haben das ja irgendwann auch mal in der Ausbildung gelernt.
Ja, das ist richtig, Max, was du sagst. Also vor allen Dingen Meisterschüler, Technikerschüler sollten das auf jeden Fall haben. Aber in der Praxis geht es dann oft deutlich schneller zur Sache. Da wird auf sogenannte Erfahrungswerte vertraut. Das ist ja auch verständlich. Aber die Erfahrung ersetzt natürlich jetzt keine Berechnung. Und genau das ist oft auch der Punkt. Und wenn es dann mal so in der Praxis so richtig schief geht, dann wird meistens auch etwas genauer hingeguckt. Und dann wird geguckt, ob die Anlage auch entsprechend normgerecht ausgelegt ist. Und dann hilft es, wenn man weiß halt, wie es richtig geht. Natürlich vorher auch schon, sollte man es wissen.
Mhm. Absolut. Und da, das ist so ein bisschen die Zielsetzung für unseren heutigen Podcast, dass wir da wirklich mal so ein bisschen drauf schauen. Wir haben schon ein bisschen angeteasert, auf was ihr euch heute freuen dürft. Unser Ansatz ist definitiv, dass wir euch praktische Hilfsmittel an die Hand geben, dass ihr das auch wirklich auf der Baustelle anwenden könnt. Und deswegen würde ich sagen, wir starten auch direkt mal ganz praktisch. Ich denke, jeder kann sich ein Einfamilienhaus vorstellen. Man stelle sich vor, wir haben jetzt so ein Projekt, ein Einfamilienhaus. Gibt es denn da grundsätzlich mal eine Faustregel, die man sich merken kann, wenn man jetzt hier die Kabel und Leitungen dimensionieren möchte?
Ja, Katharina, das ist ein gutes Stichwort. Die gibt es tatsächlich, ich sage den Azubis immer gerne in den Webinaren oder auch im Präsenzseminar. Also für die Steckdosenkreise im Einfamilienhaus, da seid ihr in der Regel auf der sicheren Seite, wenn ihr eine NYM-Leitung 2,5 Quadrat verlegt und das Ganze mit einem Leitungsschutzschalter B16 absichert. Für die Beleuchtungskreise, da wird in der Regel 1,5 gelegt und dann mit einem Leitungsschutzschalter 10 Ampere abgesichert. In einem durchschnittlich normalen großen Einfamilienhaus ist man da in der Regel immer auf der sicheren Seite. Und auch im Bezug auf den Spannungsfall, der ja in der DIN 18015 angegeben ist, der ja von der Messstelle bis zur letzten Verbraucher nicht größer als 3% sein darf, kommt man da in der Regel auch immer sehr, sehr gut hin. Und das passt dann auch in der Praxis.
Nur muss man aufpassen, dass das wirklich auch auf das Einfamilienhaus begrenzt ist. Ne? Das stimmt ja.
Ja, ganz genau, Max. Das ist auch richtig, was du sagst. Und im Zweckbau oder in größeren Gebäuden, da gelten auch dann teilweise einfach nochmal andere Bedingungen. Mhm. Der Grund ist einfach, wir haben deutlich längere Leitungslängen. Wir haben natürlich ganz andere Anschlüsse, Anschlussleistungen im Zweckbau. Oft sind die Verteilung oder die Unterverteilung halt weiter entfernt. Dadurch sind die Leitungslängen natürlich auch länger. Dann kann unter gewissen Umständen die oben beschriebene Faustregel schon mal an ihre Grenzen kommen. Und dann kommt auch das Thema Wärmeentwicklung ins Spiel. Und auch da gerade im Schaltschrank ist das ein wichtiges Thema, was sehr viele unterschätzen. Ich erzähle in den Webinaren immer ganz gerne den Azubis, wenn ihr in der Elektrotechnik Temperaturen kleiner gleich 30 Grad Celsius habt, dann ist das Ganze wirklich alles im grünen Bereich. Geht die Temperatur im Schaltschrank oder auch die Umgebungstemperatur über 30 Grad, dann muss halt noch mal ein bisschen genauer nachgeguckt werden. Mhm.
Eigentlich irgendwo klar, aber ich habe das Gefühl, dass das Thema Wärme, gerade mit den neuen Verbrauchern, die wir eben auch in den Häusern auf einmal haben, dass das Thema Wärme tatsächlich irgendwie unterschätzt wird.
Ja, das ist richtig. Wenn man mal bedenkt, dass Leitungen zulässige Betriebstemperaturen von maximal 70 Grad haben dürfen am Leiter, also eine H07VU oder H07VK Einzelleiter, die im Schaltschrank verdrahtet wird, darf maximal 70 Grad am Leiter haben, oder auch NYM-Leitungen dürfen bis maximal 70 Grad am Leiter belastet werden, was die Temperatur angeht. Das soll natürlich vermieden werden, weil wir reden hier schon von einem Extremfall. Eine Gummischlauchleitung zum Beispiel, H07RNF, darf auch nur noch bis 60 Grad Celsius am Leiter betrieben werden.
Was ja schon sau heiß ist, wenn man sich das mal vorstellt. Also ich weiß, wann ich unter der Dusche wieder rausspringe, wenn es zu heiß wird. Da sind wir noch nicht bei 60 Grad. Also das ist schon super heiß. Bis eine Leitung diese Temperatur hat, muss wahrscheinlich einiges passieren, oder?
Ja, das ist natürlich richtig und das sollte natürlich in der Praxis auch nie erfolgen. Das sind halt die Maximalwerte, die quasi erreicht werden dürfen, damit die Gummierung oder damit die Isolierung auch nicht schmilzt. Und gerade das Thema Schaltschrank-Innentemperatur, das wird also sehr oft auch unterschätzt. Und das gilt natürlich sowohl für die Kabel und Leitungen, die im Schaltschrank verlegt werden, aber natürlich auch für die reinen Einbaugeräte und auch für Sicherungen oder für Reihenklemmen, die im Schaltschrank sind.
Was viele ja unterschätzen, ist dann auch die Reduzierung der Querschnitte im Schaltschrank oder im Verteiler. Wie problematisch ist denn das?
Ja, das ist richtig. Das wird sehr oft unterschätzt. Und im Schaltschrank sollte auf jeden Fall der gleiche Querschnitt verwendet werden, wie man auch ihn zum Verbraucher außerhalb des Schaltschranks legt. Also reduziert man den Querschnitt, steigt damit natürlich logischerweise der ohmsche Widerstand und damit steigt dann auch die Wärme im Schaltschrank auch. Und das wird oft gar nicht so kontrolliert. Gerade bei gleichzeitig belasteten Stromkreisen, wie wir sie ja in der Industrie oder im Zweckbau oft haben, da kann das definitiv kritisch sein. Also ganz wichtig, im Schaltschrank bitte immer mindestens den gleichen Querschnitt verwenden, wie er zum Verbraucher außerhalb des Schaltschranks verlegt wird.
Also ganz, ganz großes Ausrufezeichen an dieser Stelle und einfach grundsätzlich immer merken, Wärme ist ein Thema und das sollte man einfach grundsätzlich auf dem Schirm haben. Jetzt sind wir schon sehr tief in der Thematik drin und besprechen das Ganze jetzt mal theoretisch, bevor wir gleich mal noch praktische Beispiele anbringen. Und ich denke, wir sollten in dem Rahmen auch noch eine andere Größe einmal kurz besprechen. Und das ist ja dann der Spannungsfall und dessen Berechnung. Vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, was das genau heißt, warum das wichtig ist. Und da es da ja auch dort unterschiedliche Meinungen gibt, wie man das macht, will ich auch kurz auch noch darauf eingehen.
Ja, mache ich gerne. Also der Spannungsfall auf der Leitung, der ist natürlich abhängig vom Leitermaterial und in der Regel sind es ja Kupferleitungen und der ist natürlich auch abhängig von der Länge des Leiters und auch vom Querschnitt des Leiters. Das heißt, wenn ein Leiter relativ kurz ist und wenn er einen dicken Leiter hat, also einen hohen Querschnitt, dann ist tendenziell auch der Spannungsfall kleiner. Und das soll ja da auch erreicht werden. Der Spannungsfall soll ja so klein wie möglich sein. Und er bezieht sich dann halt immer auf die Nennspannung. Das heißt, bei Wechselspannung bezieht sich auf 230 Volt und bei Drehstrom dann bezieht er sich auf 400 Volt. Und ich sagte ja gerade schon, er soll möglichst klein sein. In der DIN 18015 steht ja drin, dass er 3% auch nicht übersteigen darf, damit natürlich noch was am Ende der Leitung auch entsprechend Spannung beim Verbraucher ankommt. Aber jetzt nochmal auf deine Frage. Es gibt zwei unterschiedliche Formeln. Einmal eine Formel für Drehstrom und einmal eine Formel für Wechselstrom. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Wichtig ist, mit welchem Strom rechne ich denn? Also es gibt viele, die rechnen mit dem sogenannten Betriebsstrom. Das ist der Strom, der tatsächlich fließt, der ja durch die Last bestimmt ist. Und andere rechnen mit dem Nennstrom des Leitungsschutzschalters. Ich persönlich habe mir eigentlich angewöhnt, mit dem Nennstrom des Leitungsschutzschalters zu rechnen, weil ja der Nennstrom des Leitungsschutzschalters mal mindestens so groß sein muss wie der Betriebsstrom, also besser sogar größer. Und damit, wenn ich mit dem Nennstrom rechne, ergibt bei der Rechnung halt immer, dass ich mit dem maximalen Spannungsfall, der auftreten kann, dann auch in der Praxis rechnen kann. Und das hat immer einen besonderen positiven Effekt, weil dadurch ist ja der Worst-Case-Fall quasi ausgerechnet.
Da ist man dann auf Nummer sicher, ne?
Genau.
Ja. Hast du dazu auch mal ein Beispiel dann, dass wir da mal eine Beispielrechnung machen können?
Ja, ein klassisches Beispiel, was ich habe, das mache ich auch immer gerne bei den Azubi-Webinaren. Wenn wir über einen einfachen Durchlauferhitzer sprechen, über einen hydraulischen Durchlauferhitzer mit 18 kW. Und ganz häufig, das habe ich auch schon von vielen gehört und das bekommt man so mit aus der Praxis, wird so ein Durchlauferhitzer mit 18 kW mit einer NIM-Leitung 4x6 Quadrat angeschlossen. Und wenn man das Ganze jetzt mal umrechnet bei 400 Volt und einem Cosinus Phi von 1, ergibt sich da ein Betriebsstrom von etwa 26 Ampere. Und laut Tabelle, dann gehe ich jetzt mal in die Norm rein, da gibt es eine Verlegeart, die A2. Das ist eine mehradrige Installationsleitung in einer wärmegedämmten Wand. Das haben wir ja sehr oft in den klassischen modernen Häusern, eine wärmegedämmte Wand. Und da ist das auch gerade so okay mit 6 Quadrat. Da gibt es eine Tabelle 3 und dort steht zum Beispiel drinne, die kann ich rauslesen, den Wert. Da steht drinne, dass eine Drehstromleitung mit 6 Quadrat mit 29 Ampere belastet werden darf. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, ein Durchlauferhitzer mit 18 kW hat einen Betriebsstrom von 26 Ampere. Die Leitung dürfte ich dann mit 29 Ampere belasten. Das würde jetzt im ersten Schritt erstmal so passen. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir müssen ja noch eine Sicherung davor bauen. Und es gibt halt in der Norm oder in der Klassifizierung gibt es halt keinen klassischen Leitungsschutzschalter, der jetzt zwischen den 26 Ampere liegt, aber kleiner 29 Ampere. Den finden wir weder im Hager-Katalog noch sonst wo. Und wenn wir jetzt mal überlegen, das Ganze gilt ja nur für 30 Grad Celsius, wenn die Umgebungstemperatur jetzt sogar, was ja durchaus sein kann, mal auf 35 Grad ansteigt, dann sinkt auch diese Belastbarkeit vom Kabel laut Norm, laut Tabelle nur auf 27,26 Ampere anstatt halt der 29 Ampere.
Und da sollte man dann doch aufmerksam werden, weil dann reichen diese 6 Quadrat ja dann eigentlich nicht mehr, oder?
Ja, das ist genau richtig, Katharina. Und deshalb von vornherein auf einen NIM 4x10 Quadrat gehen, auch wenn vielleicht da jetzt alte Elektropraktiker sagen, das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber laut Norm ist das 10 Quadrat auf jeden Fall das richtige Kabel. Und wenn wir jetzt von der Verlegeart A2 ausgehen, ist ein 10 Quadrat, eine NIM-Leitung 4x10 bis 39 Ampere sogar belastbar. Das heißt, auch bei höheren Temperaturen ist das Ganze noch sicher. Und ein 32 Ampere Leitungsschutzschalter passt dann perfekt in diese Normformel rein, weil man sagt in der Normformel, dass der Betriebsstrom kleiner gleich dem Nennstrom der Sicherung sein muss und der Nennstrom der Sicherung soll kleiner gleich der Strombelastbarkeit des Kabels sein. IB kleiner gleich INN kleiner gleich IZ. So ist das Ganze definiert. Und leider werden in der Praxis aber immer noch viele 18 kW Durchlauferhitzer mit 6 Quadrat verdrahtet. Aber nach Norm ist das entsprechend nicht richtig.
Aber ich denke, da sollte man wirklich nochmal, einfach nochmal unsere Zuhörer dran erinnern. Ich meine, wir wissen es alle, es wird immer wärmer und Temperaturen, die vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht erreicht wurden oder auch nicht in der Regelmäßigkeit erreicht wurden, finden heute im Sommer ganz normal statt. Ich meine, auch jetzt in der aktuellen Zeit ist es schon sehr, sehr warm und ich denke, da sollte Wärme und auch diese Belastbarkeit und auch die Änderung der Belastbarkeit der Leitungen bei unterschiedlicher Wärme sollte durchaus immer auf dem Schirm sein und dass man da einfach nochmal doppelt guckt.
Hast du vollkommen recht und das sehe ich genauso. Die Temperaturen steigen tendenziell an. Und noch eine kleine Anmerkung von meiner Seite. Im Wohnbau gibt es ja die DIN 18015 und wenn halt nach dieser DIN 18015 geplant wird, dann steht dieser Norm in dieser Norm nochmal explizit drin, dass für Durchlauferhitzer, für Bade- und Duschzwecke eine Drehstromleitung mit einem zulässigen Strombelastbarkeit von mindestens 35 Ampere zu installieren ist. Und dann wäre das 4x6 Quadrat sowieso hinfällig in dem Fall.
Jetzt kommt das Stichwort Schallschrank. Welche Temperaturkorrekturfaktoren gibt es denn da?
Ja, in der Tat gibt es da Temperaturkorrekturfaktoren und die können wir aus dem Hager-Katalog im technischen Anhang entnehmen. Und dort steht zum Beispiel drin, dass ein Leitungsschutzschalter, jetzt mal mit dem Beispiel 16 Ampere, bei einer Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius voll belastbar ist. Das heißt, er kann schon die 16 Ampere dann führen. Steigt die Temperatur im Schaltschrank allerdings auf 40 Grad oder sogar noch höher, bei 40 Grad hätten wir dann nur noch eine Belastbarkeit von 14 Ampere. Und das wirkt sich natürlich besonders negativ aus, wenn ich jetzt sehr dicht bestückte Unterverteilungen habe, wo sehr viele Stromkreise halt gleichzeitig entsprechend belastet werden.
Ja, und dicht bestückt ist ja auch ein gutes Schlagwort. Da haben wir ja auch in unserer Podcast-Folge zu den Schutzgeräten schon drüber gesprochen, dass es da durchaus auch heute schon normative Vorgaben gibt, aber an die sich teilweise vielleicht noch nicht in Gänze gehalten wird oder vielleicht ist es auch vielen noch gar nicht so bewusst. Man sollte es auf jeden Fall auf dem Schirm haben und ich glaube, man spricht hier von einer sogenannten Häufung, wenn man eben mehrere Leitungsschutzschalter nebeneinander installiert.
Ja, genau, das ist richtig. Also viele Leitungsschutzschalter nebeneinander auf der Hutschiene, wenn sie halt gleichzeitig belastet werden, erzeugen natürlich Wärme und das reduziert die Strombelastbarkeit eines einzelnen Leitungsschutzschalters. Bei ganz klassischen Wohngebäuden ist der Gleichzeitigkeitsfaktor, wo man auch von spricht, der ist natürlich eher niedrig, etwa so 0,3 bis 0,4. Das heißt also 30-40% der Anlage laufen gleichzeitig im normalen Wohnbau bei normalen Standardstromkreisen. Aber im Zweckbau sieht das Ganze natürlich anders aus. Dort kann der Gleichzeitigkeitsfaktor auf 0,8 oder sogar 1 hochgehen. Das heißt also 80-100% der Anlage laufen gleichzeitig. Und dann muss ich natürlich mit der Häufung arbeiten und dann muss natürlich entsprechend reduziert werden. Und da gibt es im Hager-Katalog auch wieder eine Tabelle mit sogenannten Reduktionsfaktoren, die sich mit dem Thema Häufung beschäftigen. Und da kann halt der Planer oder der Elektropraktiker kann entsprechend ablesen, wie sich halt diese Packungsdichte, also wenn sich mehrere Leitungsschutzschalter nebeneinander auf der Hutschiene montiert sind, auf die Belastbarkeit auswirken.
Okay, zum Thema Gleichzeitigkeitsfaktoren, da würde ich gerne aber auch nochmal auf das Thema Wohnbau eingehen, weil mit den neuen Verbrauchern, die jetzt ja auch in Wohnhäusern verbaut werden, da ist das jetzt auch ein Thema geworden, oder?
Ja, das ist genau richtig, Max. Gut, dass du das ansprichst. Ich hatte ja eben schon gesagt, der in dem Privatbereich, in den Wohngebäuden, bei den normalen Stromkreisen, normale Steckdosenstromkreise oder normale Lichtstromkreise, da kann man schon sagen, wir sprechen von einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,3, 0,4. Allerdings die neuen Verbraucher, die wir haben, wie jetzt zum Beispiel Photovoltaik, Elektromobilität, Wärmepumpe oder ähnliches, haben wir natürlich auch im klassischen Wohnbau einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 1. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf unsere Schaltschränke.
Ja, wir merken also, Thema ist nicht nur wichtig im Zweckbau, sondern natürlich auch oder auch immer wichtiger werdend im privaten Wohnbau. Und wir merken auch, dass das Thema jetzt nicht einfach ist, schon komplex ist, viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Von daher würde ich mal vorschlagen, mit Blick Richtung Max, wir machen vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung, was wir denn bis jetzt eigentlich alles gehört haben.
Ja, es war jetzt doch schon viel Information, viele Werte, die wir jetzt schon gehört haben und ich würde dann gerade mal kurz Luft holen.
Sehr gerne.
Und von vorne nochmal anfangen, ja. Um das nochmal ein bisschen zu wiederholen. Also wir haben am Anfang gestartet mit dem Einfamilienhaus, ne, gleiches Einfamilienhaus, wo wir gesagt haben, dass wir Leitungen für Steckdosen mit 2,5 Quadrat verlegen. Das ist so die Faustformel, die man da sagt. Und für die Beleuchtungsstromkreise nehmen wir dann 1,5 Quadrat. Ne? Die 2,5 Quadrat sichern wir mit 16 Ampere ab und die 1,5 Quadrat mit 10 Ampere. Danach sind wir ein bisschen Richtung Zweckbau oder Industrie gegangen und da haben wir gesagt, dass wir einfach dort, je nachdem wie weit die Verbraucher weg sind, wie weit die Steckdosen weg sind, wie weit die Stromkreise gelegt werden müssen, muss man das natürlich individuell betrachten, dass man da dann auch das Tabellenbuch zu Rate zieht, ne? Wie ist die Verlegeart des Kabels, wie groß muss dann der Querschnitt sein, damit dann auch der Spannungsfall nicht zu hoch wird. Jetzt ist schon das Thema Spannungsfall, das haben wir nämlich dann auch betrachtet. Und dieses Thema kann man auf zwei verschiedenen Arten lösen. Das hat der Markus vorhin gesagt, dass man einmal davon ausgeht, von dem tatsächlichen Betriebsstrom, dass man den mit dem rechnen kann und einmal mit dem Nennstrom des Leitungsschutzschalters. Und dabei haben wir gesagt, wenn man den Nennstrom des Leitungsschutzschalters nimmt, dann geht man von dem sogenannten Worst Case dann auch aus und ist auf der sicheren Seite. Ein Thema haben wir jetzt ein bisschen übersprungen bei der Zusammenfassung. Das ist nämlich das Thema Hitzeentwicklung im Zählerschrank, Schaltschrank, Verteilerschrank. Da haben wir auf jeden Fall gesagt, dass man auf gar keinen Fall den Leitungsquerschnitt reduzieren darf, weil das natürlich für die Hitzeentwicklung dann eher kontraproduktiv ist und dass man auch den Verteiler oder den Schaltschrank nicht zu voll packen soll, damit da noch genügend Platz ist, damit die Hitze nicht, sich nicht so ausbreiten kann, ne? Oder beziehungsweise nicht entwickeln kann. Ich will jetzt aber auch nochmal ganz kurz hervorheben, dass man gerade, wenn man jetzt die Faustformeln sich betrachtet, wo wir jetzt gerade über den Wohnbau gesprochen haben, dass man das bitte mit Vorbehalt betrachtet und bitte jedes Projekt individuell betrachtet, dass man immer sich anschaut, wie sind die Gegebenheiten, wie sind die Verlegearten, wie weit ist der Verbraucher vom Verteiler auch entfernt. Also bitte, bitte, bitte alles individuell betrachten.
Das war nochmal sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank, Max, für die Zusammenfassung. Wem das jetzt doch zu schnell ging, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, wir hatten es ja eben in der zu Beginn schon gesagt, zu diesem Thema und auch zu vielen anderen Themen macht Markus Webinare. Die sind kostenlos, die sind wirklich für Azubis aufbereitet und auch für Meisterschüler, auch für das Elektrohandwerk. Also wir haben für jede Zielgruppe hier das richtige Angebot, aber jetzt auch ganz konkret für die Kabel- und Leitungsdimensionierung. Ich packe euch da gerne mal den Link zu dem Angebot in die Shownotes, da könnt ihr gerne regelmäßig reinschauen, wenn wir das Ganze nochmal anbieten. Aber das schon mal als Hinweis am Rande. Da sind dann auch nochmal praktische Aufgaben, wo man dann auch mitrechnen kann und vielleicht nochmal ein bisschen intensiver sich mit der Thematik befassen kann.
Jetzt hat sich die Herfahrt doch schon gelohnt, Markus. Ne? Jetzt gehen die Anmeldezahlen wahrscheinlich durch die Decke.
Definitiv.
Ab jetzt.
Genau.
Sehr schön. So, wir haben das jetzt alles mal zusammengefasst, aber wir haben heute noch ein weiteres Thema auf der Agenda. Eins, was auch Auswirkungen hat auf die Kabel- und Leitungsdimensionierung. Das ist aber ein Thema, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube sogar, dass es von vielen gar nicht richtig verstanden wird, weil es einfach komplex ist. Und das ist das Thema Oberschwingungen. Vielleicht sollten wir, weil es eben auch Auswirkungen hat auf die Auswahl der Leitung, oder auch auf die Absicherung, da nochmal kurz einen Blick drauf werfen.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Und das Thema Oberschwingung ist tatsächlich ein recht komplexes Thema. Es ist nicht ganz neu, aber das hat es natürlich in der Vergangenheit so weniger gegeben, beziehungsweise hatte keine große Beachtung gehabt. Der Grund dafür ist, so in den 60er, 70er und auch 80er Jahren hatten wir in unseren privaten Haushalten überwiegend rein ohmsche Lasten. Also man denkt nur an die klassische Glühlampe zum Beispiel, die ja eine rein ohmsche Last ist. Heute, oder jetzt auch schon seit einigen Jahren, sieht das natürlich ganz anders aus. Wir haben heute viele getaktete Schaltnetzteile. Wir haben Frequenzumrichter, die vielleicht eine Drehzahl von der Belüftung, von der Klimaanlage steuern oder auch eine Wärmepumpe steuern. Wir haben LED-Beleuchtung. Das sind alles elektronische Lasten, die entsprechend sogenannte Oberschwingungen erzeugen. Ja, in unseren Netzen oder unsere Netzfrequenz, die liegt bei 50 Hertz. Das bedeutet also, wir haben 50 Schwingungen pro Sekunde. Und gerade die Oberschwingung, die sogenannte dritte harmonische, das ist also das Dreifache, das wären die 150 Hertz oder auch die neunte harmonische mit 450 Hertz, ist da sehr kritisch. Und durch diese Oberschwingungen, die entstehen, können im Zuge der Außenleiterströme können sogenannte Ausgleichsströme entstehen mit Oberschwingungsanteilen und die können dann im Neutralleiter entsprechend nicht aufgehoben werden. Und das bedeutet, dass so ein Neutralleiter, man hat das Gefühl, man hat den richtig dimensioniert, aber der kann halt durch solche Oberschwingungsanteile entsprechend sogar überlastet werden dann.
Okay, und wie wirkt sich das jetzt auf die Kabelauswahl dann aus?
Ja, das wirkt sich tatsächlich aus und ich zitiere jetzt einfach mal mündlich ein Beispiel, was so in der 0298 Teil 4 steht im Anhang B und da gibt es eine Tabelle B1. Dort werden sogenannte Reduktionsfaktoren aufgezeigt, die bei entsprechenden prozentualen Anteilen von Oberschwingungen anzuwenden sind. Und im Beispiel B2, dort haben wir wirklich ein Beispiel. Da geht es um einen dreiphasigen Betriebsstrom von 39 Ampere und dieser Betriebsstrom hat einen Anteil der dritten Oberschwingung von 20%. Und dann sagt die Norm, dann ist ein Reduktionsfaktor von 0,86 anzuwenden. Das heißt, der Strom belastet die Leitung dann nicht mehr mit 39 Ampere, wie man es ursprünglich ausgerechnet hat, sondern durch diese 20% Oberschwingung belastet jetzt der Strom die Leitung mit 45 Ampere, das heißt 6 Ampere mehr, als man ursprünglich ausgerichtet hat. Und das wirkt sich natürlich entsprechend auf die Auswahl des Leitungsquerschnitts aus.
Fazit dazu ist einfach dann auch, dass man die Normen auch lesen soll, ne? Das Normenlesen lohnt sich an der Stelle.
Definitiv und ganz wichtig, da haben wir auch an uns den Anspruch, dass wir euch hier unterstützen. Also ich glaube auch, mich daran zu erinnern, dass wir auch zu dem Thema Oberschwingungen ein Webinar haben. Wenn ich das finde, packe ich euch auch das gerne in die Shownotes. Ansonsten gibt es eine allgemeine Seite, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne regelmäßig reinschauen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann seht ihr auch, wenn entsprechend genau das Webinar nochmal angeboten wird.
Ja, genau. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Normen zu lesen, aber nicht nur zu lesen, sondern auch die Normen zu verstehen und dann halt auch entsprechend richtig anzuwenden. Erfahrung ist natürlich immer gut in allen Fachbereichen, das ist schon klar. Aber ich muss natürlich auch das Ganze kontrollieren, ich muss es anwenden können, ich muss die Norm verstehen. Und gerade bei elektrischen Verbrauchern oder wenn ich eine schwierige Verlegeart habe unter Wärmebedingungen oder halt einer anspruchsvollen Umgebung, da ist es natürlich ganz besonders richtig, die Norm lesen, die Norm verstehen, rechnen, nachschlagen und das Ganze dann auch dokumentieren.
Ganz wichtig nochmal zum Abschluss. Das war wirklich ein ganz, ganz großer Rundumschlag. Vielen, vielen Dank dir schon mal, Markus.
Ja, auch von mir vielen, vielen Dank. Und wenn ihr Zuhörer jetzt sagt, das war spannend, aber ich hätte ja noch eine Frage oder ich hätte noch mehrere Fragen, dann schreibt uns doch gerne, gebt uns auch gerne Feedback und vor allem schreibt uns auch gerne Vorschläge für die nächsten Folgen oder Folge, ne, dass wir da auch gerne auf die Themen eingehen, die euch dann auch interessieren.
Gut, und dann verbleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, teilt die Folge sehr gerne mit euren Mitschülern, Azubis, Gesellen, was auch immer, Kollegen, dort, wo ihr eben das Wissen auch gerne weitergeben würdet. Und wie gesagt, vielen Dank dir, Markus, dass du heute dabei warst. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Immer schön an die Normen halten.
Tschüss.
Ciao. Ja, und ich danke euch auch sehr. War sehr schön, dabei gewesen zu sein. Und Max hat es wunderbar formuliert. Immer schön an die Normen halten, aber auch den gesunden Menschenverstand einschalten.
Genau.
Das Wort zum Abschluss.
Ciao. Tschüss.
Das war eine neue Folge von Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.